Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, den 23. Sonntag nach Trinitatis, den gibt es nur sehr selten. Nämlich nur dann, wenn Ostern unglaublich früh gewesen ist. Und deshalb habe ich als Predigttext von den Texten dieses Sonntages das Evangelium ausgesucht, weil da wird selten drüber gepredigt. Dabei hat dieser Text im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte gemacht. Er war von großer Bedeutung für historische und politische Entwicklungen. Wir hören aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 22 die Verse 15 bis 22. Damals kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen, Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten, des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Als sie das hörten, waren sie sehr überrascht, wandten sich um und gingen weg. Nun komm, Heiliger Geist, komm in unser Leben, erfülle uns, dass wir verstehen, was das für uns, für unser Leben bedeutet. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was ist im Laufe der Geschichte der christlichen Kirche nicht alles aus diesem Text herausgelesen worden? Klar, es geht in diesem Text um die Zuordnung von Obrigkeit und Glauben, von Kirche und Staat. Aber wie? Aus gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist, hat man auf der einen Seite ein Neben und auch Miteinander von Staat und Kirche gemacht. Ein Bündnis sozusagen von Thron und Altar. Und die Kirche war dann die beste Stütze des Staates und der christliche Glaube, die religiös-ethische Untermauerung der gesellschaftlichen Normen. Klar, dass dagegen sich Vorwürfe richten, die dann sagen, ja, das ist doch genau, was wir euch Christen vorwerfen. Euer Christus hat uns nichts zu sagen, denn der verlangt ja einen Untertanengeist, der verhindert damit Fortschritt und gesellschaftliche Entwicklung. Andere haben auf der anderen Seite gesagt, nein, das ist ja total falsch. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Das bedeutet, Christus trennt hier ganz klar die Bezirke Gottes und des Kaisers scharf voneinander. Der Staat hat sich nicht in Kirche und Glaubensfragen einzumischen, aber auch Glaube und Kirche hat sich nicht in staatliches, gesellschaftliches Leben einzumischen. Welt und Glaube sind völlig getrennt, zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Wenn wir uns die verschiedenen Auslegungsvarianten mit ja zum Teil gegensätzlichen Konsequenzen in der Praxis vor Augen halten, dann merken wir, dass dieser schlichte Jesus-Satz, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist, gar nicht so einfach zu verstehen und auch gar nicht so einfach umzusetzen ist. Für die Frage, um die es hier geht, gibt es einen theologischen Ausdruck, nämlich Königsherrschaft Christi. Und damit geht es um Jesus selbst, beziehungsweise seinen Anspruch, mit dem er auftrat und mit dem er auch bis heute uns gegenübertritt. Was will Jesus also von uns Menschen? Was ist sein Anspruch? Das hatten die Pharisäer längst begriffen. Der da vor dem Passafest mit seinen Jüngern unter dem Jubel des Volkes in Jerusalem eingezogen war, war nicht nur irgendein frommer Lehrer. Seine Auslegung der kultischen und ethischen Forderungen des Alten Testaments, die waren anders als bei anderen Rabbis. Er verstand sich nicht nur als Prophet oder Herold, der Gottes Herrschaft auf der Erde ankündigt und ausruft. Nein, er will mehr. Er beansprucht nicht nur Herold, sondern auch Bringer des Reiches Gottes auf Erden zu sein. In ihm ist Gottes Reich gegenwärtig. In ihm sammelt sich Gott sein Volk auf Erden. Das war und das ist der Anspruch von Jesus von Nazareth damals und heute. Und das haben die Pharisäer wohl gemerkt. Aber weil sie diesen Anspruch Jesu ablehnten und damit ja Jesus selbst ablehnten, versuchten sie Jesus eine Falle zu stellen, damit er sich selbst ans Messer liefert. Wörtlich steht hier, sie überlegten, wie sie ihn mit einem Wort in der Schlinge fangen konnten. Und dann gehen die Führer der Pharisäer noch nicht mal selbst, sondern schicken einige ihrer Schüler zusammen mit den Anhängern des Herodes, also Fromme und Politiker, zusammen. Und die wenden nun eine geschickte Gesprächstaktik an, die bis heute praktiziert wird. Erst wird etwas Positives gesagt, sozusagen Honig um den Bart geschmiert, und dann die Keule rausgeholt. Also die Lobhudelei vorweg. Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lernst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, denn du siehst nicht auf die Person. Und dann kommt die raffinierte Fangfrage hinterher. Sag uns, ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Liebe Schwestern und Brüder, diese Frage hatte damals eine Brisanz, die wir so einfach nicht verstehen. Okay, Steuerfragen sind immer unangenehm, ja, die betreffen ja unser Portemonnaie. Also wer versucht nicht, möglichst wenig Steuern zu zahlen? Und viele treten ja aus der Kirche nicht aus, weil sie mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun haben wollen, sondern rein aus finanziellen Gründen. Aber für das Volk Israel damals war das nicht eine finanzielle Frage, sondern eine zutiefst religiöse Frage. Es ging um die Frage nach der sogenannten Kopfsteuer, die jährlich pro Erwachsenen, also pro Kopf, an den Kaiser bzw. an die römischen Behörden abgeliefert werden sollte. Es ging also nicht um sogenannte indirekte Steuer, wie zum Beispiel Zölle oder wie Grundsteuern oder Abgaben in Naturalien für Pacht oder Ähnliches. Vor der Zeit der römischen Besatzung hatte es in Israel nur eine Art Kopfsteuer gegeben, die sogenannte Tempelsteuer. Jährlich sollte pro Erwachsener ein Betrag, der sozusagen für Gott da war, gegeben werden, damit im Tempel Opfer dargebracht werden konnten. Also jeder erwachsene Jude zahlte diese jährliche Tempelsteuer, damit im Tempel Opfer dargebracht werden konnten. Denn Gott allein hatte ja wohl das Recht, Opfer zu fordern. Und dann kommen die Römer mit ihrer neuen Steuer, die auch pro Kopf zu bezahlen ist. Jährlich ein Denar, ein Silbergroschen als Abgabe an den Kaiser. Und daraus ist natürlich die Frage entstanden, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Ist das vor Gott richtig und zu verantworten, eine Kopfsteuer an den Kaiser zu zahlen? Stellt man dann nicht den Kaiser mit Gott auf eine Stufe? Es gab dazu in Israel verschiedene Auffassungen. Für die meisten im Volk war das einfach nur eine lästige Pflicht, denn dadurch wurde deutlich, wir leben in einem besetzten Land. Sie murrten, aber zahlten, weil sie keine Chance sahen, dem zu entgehen. Dann gab es da die Zeloten, eine radikale Partei. Die sagte, nein, neben Gott können wir keinen anderen König anerkennen und diese Steuer steht zum Widerspruch zu unserem Glauben an Gott. Die Pharisäer wiederum hatten eine fromme Begründung dafür. Sie sagten, also die Römer, die römische Besatzung, das ist Gottes Strafe für unser Volk. Und die römische Steuer ist für uns ein Zeichen des göttlichen Zorns. Und deshalb können wir uns nicht weigern, sie zu zahlen. Sie zahlten, wenn auch zähneknirschend. Also diese Frage, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen, war eine Gewissensfrage. Und deshalb für Jesus eine gefährliche Frage. Zumal sie ja gestellt wurde in Jerusalem, im Tempel. Da war direkt nebenan die Burg Antonia. Da saßen die Römer und überwachten alles. Dann war es Passa. Ganz viele jüdische Pilger, ganz viele fromme Juden waren in der Stadt und auch im Tempel. Und in dieser Situation Um Jesus und seinen Anspruch loszuwerden, gehen die Pharisäer dieses Zweckbündnis mit den Herodes-Anhängern ein. Das waren Juden, die sich mit den Römern ganz gut arrangiert hatten. Und sie denken, mit dieser Frage, da haben wir ihn. Jetzt ist Jesus in eine Ecke getrieben, aus dieser Zwickmühle kommt er nicht mehr raus. Denn wenn er sagt, nein, das ist nicht erlaubt, dann ist er politisch erledigt. Dann wird er als Aufrührer verhaftet und von den Römern wird ihm kurzerhand der Prozess gemacht. Sagt er aber, ja, es ist erlaubt, dann zieht er den Unmut des Volkes auf sich, das ja unter dieser Kopfsteuer seufzte. Und vor allem sagt er, ja, man soll als Jude Steuern an den Kaiser zahlen, dann kann er unmöglich der Messias sein. Denn dann stellt er ja Kaiser und Gott auf eine Stufe. Fazit, egal wie, Jesus sitzt in der Falle, Jesus ist geliefert. Und Jesus, er geht auf die Lobhudelei gar nicht ein. Er reagiert scharf, er durchschaut ihre Hinterlist und er merkt ja sofort, das ist keine echte Frage. Sie wollen ihn erledigen und sie wollen sich seines Anspruchs entledigen. Und deswegen dreht er den Spieß um und sagt, ihr Heuchler. Und dann sagt er, zeigt mir doch bitte die Münze, mit der ihr Steuern zahlt. Die sah damals genau so aus, hat man bei Ausgrabungen gefunden. Ein sogenannter Denar, eine römische Silbermünze mit Bild und Inschrift des jeweiligen Kaisers, denn nur ein Herrscher hatte Recht, Münzen zu prägen. Von der Größe ungefähr so groß wie unser 10-Cent-Stück, circa 4,3 Gramm schwer. Also man weiß das ziemlich genau, weil man hat sie ja solche Münzen gefunden. Und zur Zeit Jesus stand als Inschrift, zum Teil in Abkürzungen darauf, da war der Kaiser Tiberius gerade dran, Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus, höchster Priester. Das heißt, diese Münze war schon ein Macht- und auch ein Kultsymbol. Ich muss an dieser Stelle dann immer schmunzeln. Welch eine Ironie. Jesus zwingt seine Gegner, dieses verhasste Ding zu zeigen. Im Tempel zu zeigen. Das war doppelt peinlich. Indem sie ihm das zeigen, so einen Denar zeigen, zeigen sie, haben im Tempel eine Münze dabei, auf der ein Bild ist, obwohl im Tempel Bilder verboten waren. Und das andere, sie haben diese Steuermünze. Sie haben solch eine Münze, das heißt, sie haben sich völlig arrangiert und angepasst und abgefunden mit der Situation. Und dann müssen sie ihm auch noch die Antwort selbst geben. Er fragt sie, wessen Bild und Inschrift ist denn darauf? Und sie müssen antworten, des Kaisers. Wie peinlich, wie beschämend. Oder aus unserer Sicht, wie ironisch und humorvoll. Auf diese raffinierte und brisante Frage, die letztlich religiösen Charakter hat, antwortet Jesus nicht mit einem Schriftzitat. Er gibt keine tiefgeistliche Antwort, sondern eine schlichte Tatsachenbeschreibung. Ihr habt Probleme mit der Steuermünze. Ob ihr Steuern an die römische Behörde zahlen sollt? Okay. Welches Bild? Welcher Name steht drauf? Also, wem gehört das Ding? Klar, dem Kaiser. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gott hat doch verboten zu stehlen. Also bitte, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gebt ihm zurück, was ihm sowieso gehört. Was von Rom kommt, dürft ihr getrost auch wieder dahin schicken. Der Kaiser will doch bloß das Geld. Geld will Gott nicht für sich. Ob ihr dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht, das berührt die Ehre Gottes in keinster Weise. Aber ebenso gebt Gott das, was ihm zusteht, was ihm gehört. Und damit, liebe Schwestern und Brüder, trifft Jesus den wunden Punkt, damals und heute. Es geht um den Anspruch Gottes auf seine Menschen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gott, was Gott gehört. Das heißt zum einen, macht euch nicht falsche Probleme und Gewissensqualen. Und als zweites, vermischt nicht zwei Ebenen einfach miteinander, setzt Gott und Kaiser nicht auf eine Stufe. Gottes Herrschaft und Menschenherrschaft kann man nicht miteinander vergleichen. Und deshalb ist dieser Satz, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, keine Begründung einer christlichen Staatslehre, sondern Jesus will damit den Anspruch Gottes herausstreichen. Jesus hat den Hintergrund, den tiefreligiösen Hintergrund der Frage erkannt und er nimmt diese Frage auch ernst. Und dann benutzt er diese hingehaltene römische Münze als Gleichnis und sagt, diese Münze hat das Bild des Kaisers auf sich eingeprägt. Also hat der Kaiser Anspruch darauf. Bei euch ist auch ein Bild eingeprägt. Ihr seid geschaffen als Ebenbild Gottes. Jeder Mensch trägt das Ebenbild Gottes. Das heißt, ihr gehört Gott. Gott hat Anspruch auf euch. Liebe Schwestern und Brüder, was bedeutet diese Erkenntnis für dich und mich? Auch wir sind ja Ebenbild Gottes. Wir sehen zwar sehr unterschiedlich aus, aber Gott ist eben vielfältig und facettenreich. Wenn Gottes Bild bei uns eingeprägt ist, wem gehören wir denn dann? Geben wir Gott die ihm zustehende Ehre oder entziehen wir uns Gottes Herrschaft? Unterstellen wir uns Gottes Plan und Willen oder tun wir, was wir meinen? Gebt Gott, was Gott gehört. Tun wir das? Tun wir das täglich neu? Gilt das in allen Lebensbezügen? Oder lenken auch wir ab mit sogenannten Problemfragen wie die Pharisäer, um diesen Anspruch Jesu loszuwerden? Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was Gott gehört. Jesus erkennt die kaiserliche Autorität auf dem Gebiet der Steuer an, weist aber gleichzeitig auf die Grenze hin, die nämlich mit der Autorität Gottes gesetzt ist. Jeder Mensch, auch der Kaiser, trägt Gottes Ebenbild. Vielleicht bei manchem römischen Kaiser etwas verzerrt, ja. Aber auch der Kaiser gehört letztlich Gott. Die Menschenherrschaft ist der Gottesherrschaft nicht gleich, sondern untergeordnet. Die Bilder auf den Steuermünzen, die wechselten. Nach Tiberius kam Caligula, dann kam Claudius und so weiter. Die Menschenherrschaft ist vergänglich. Gottes Herrschaft bleibt. Sein Reich hat ewigen Bestand. Also die Antwort Jesu lässt auch dem Staat sein Recht. Ordnungen für das Zusammenleben sind nötig. Sonst würde Chaos ausbrechen. Sonst würde der menschliche Egoismus, würde die Bosheit alles zerstören. Und deswegen sollen wir Christen auch unseren Pflichten und Diensten gegenüber dem Staat nachkommen. Jesus Christus gibt uns die Freiheit zum Dienst in dieser Welt und zugleich auch die Freiheit von der Welt und ihren Mächten. Ein Absolutheitsanspruch hat keine Macht der Welt auf uns. Die Antwort Jesu ist also keine christliche Staatstheorie. Insbesondere ist es keine Begründung für eine Zwei-Reiche-Lehre, wo zwei Bereiche getrennt voneinander existieren. Denn das ist ja die große Gefahr, dass wir eine Schere im Kopf haben. Da Beruf und Welt, da Gemeinde, Familie, dort die Norm, da die andere Norm, da die Welt, da die Kirche. Fakt ist, wir leben als Christen in beiden Welten, in zwei Welten, aber nicht nebeneinander oder hintereinander. Wir leben nicht von 8 bis 16 Uhr in der einen Welt und von 16 bis 22 Uhr in der anderen und dann kommt noch die Nacht dabei, sondern gleichzeitig. Wir sind Bürger zweier Welten, aber immer gleichzeitig. Getrennte Bereiche gibt es nicht. Das ist natürlich auch ein Problem. Es wäre sicherlich einfacher, so ein dickes Regelbuch im Regal zu haben, in dem jeder Konfliktfall genau beschrieben wird. Das wäre einfach, aber auch beengend. So ist, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gott, was Gott gehört, keine einfache Antwort, mit der alle Eventualitäten geklärt werden. Mit gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was Gott gehört, stellt Jesus uns in die Verantwortung, immer wieder neu zu überlegen und zu entscheiden, was Kaiser und was Gott gehört, wo die Grenzen liegen, damit wir uns nämlich nicht Gottes Anspruch letztlich entziehen. Mit der römischen Steuermünze war das relativ einfach. Da war das Bild des Kaisers drauf. Aber was ist zum Beispiel in unserer Zeit? Was ist mit dauernder Erreichbarkeit? Welche Zeit gehört der Arbeit? Welche Zeit gehört Gott? Was ist mit dem Sonntag? Was anderes, wer entscheidet, ab wann lebenswertes Leben entsteht und geschützt werden muss? Und wer geschützt werden muss? Was ist, wenn uns plötzlich ein Mensch in Not vor den Füßen legt, wir aber eigentlich keine Zeit haben, weil wir so unter Druck stehen? Wie ist das grundsätzlich? Haben wir als Ideal und Vorbild die Mechanismen dieser Welt der Profitoptimierung, der Erfolgsorientierung bzw. der Konsumgesellschaft? Oder lassen wir unsere Denkstrukturen von der Bibel bestimmen? Was bedeutet die ungerechte Verteilung von Reichtum und Armut auf dieser Erde? Es gibt noch viele Fragen, aber es gibt nicht für alle einfache Antworten. Jesus hat keine Rezepte, keine Regeln für alle Fälle mitgegeben, aber mit diesem Satz, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört, hat er uns Verantwortung übertragen. Verantwortung, vor Gott zu prüfen, wem wir gehören, wenn wir dann bestimmte Dinge tun und oder denken. Gebt Gott, was Gott gehört, das ist ja nicht eine schwere Last oder schwere Forderung. Denn Gott hat uns ja in, mit und durch Jesus Christus alles gegeben. Seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, sein Shalom. Wir selbst sind sein Geschenk. Er hat uns das Leben gegeben. Unseren Körper, unser Denken, unsere Gefühle, unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, unsere Kraft und so weiter. Alles haben wir von ihm. Gott ist nicht kleinlich beim Schenken. Und deshalb ist es ja eigentlich eine Freude, Gott zu geben, was ihm sowieso gehört. Und das heißt, ihm vor allem unseren Dank zu geben. Den Dank, dass er uns geschaffen hat. Dass er unser Leben hält und erhält. Ja, dass er uns sogar ewiges Leben gibt. Unseren Dank zu geben, dass er gnädig ist mit uns und nicht so mit uns umgeht, wie wir es verdient haben. Gott allein gehört alle Ehre, denn er ist herrlich und heilig. Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre gehört ihm. Dann lasst uns ihm das auch geben und uns selbst auch. Und wenn wir Gott geben, was Gott gehört, wenn er an erster Stelle in unserem Leben steht, dann werden wir zu gegebener Zeit auch wissen, was wir der Gesellschaft und dem Staat jeweils schuldig sind. Ist die Frage ersten Ranges geklärt, dann bekommen wir auch Antworten für die Fragen zweiten und dritten Ranges. Johann Sebastian Bach hat unter seine Werke geschrieben, Soli Deo Gloria. Manchmal auch nur die Abkürzung SDG. Soli Deo Gloria. Allein Gott gehört die Ehre. Und damit hat Bach seine Musik, seine geniale Kreativität, sein Können Gott unterstellt. Er hat von sich weg auf Gott hingewiesen. Er wollte kein Ansehen für sich, sondern er hat betont, Gott allein gebührt die Ehre. Er hat damit Gott gegeben, was Gott gehört. Und ich finde, so ist Johann Sebastian Bach ein tolles Vorbild für uns. Auch unser Leben kann und soll ein Meisterwerk sein, unter dem steht Soli Deo Gloria. Allein Gott gehört die Ehre. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus, unserem Herrn.